Als Familie sind wir froh, heute mal wieder hier zu Besuch zu sein. Wir haben es ja natürlich sehr weit zu fahren. Fast könnte man sagen, wir könnten auch zu Fuß kommen, wenn wir so weit gehen konnten. Wo die Kinder hier vorne standen, ist mir auf einmal aufgefallen, ihr Lieben, ihr habt eine neue Generation, die dazu wächst. Wir hatten auf einmal Alarm geschlagen, weil unsere Kinder sind groß geworden und neue noch nicht dazu. Gut, jetzt ist eins geboren. Der andere sind schon etwas größer. Und jetzt in Ferienzeit auf einmal geschieht ein Wunder. Leute fahren Urlaub. Und an ihre Stelle kommen andere. Wir baten den Herrn, er soll uns doch bitte neue Generation schenken. Jetzt haben wir es. Nur die sehen etwas anders aus, als wir das gedacht haben. Auf einmal rennt hier ein Jung vorbei. Dunkelschwarz, glänzende Haut, krauses Haar, dunkle Augen und schau mich voll vertrauensvoll an. Und ich muss sagen, Herr, ist das deine Antwort auf unsere Gebete? Könnte sein. Bei uns im Gottesdienst wird auch mit Übersetzung gearbeitet. Und die Übersetzer sind von ihrer Arbeit ab und zu so begeistert, dass sie lauter reden als der Prediger selbst. Und die Zuhörer wissen nicht, wen sie jetzt gerade zuhören sollen am besten. Das, was in der Welt geschieht, erreicht unsere Gemeinde auch. Not, Vertreibung, Menschen, die ihre Heimat verloren, suchen eine Fremde, eine Bleibe, wo sie sein können, wo sie Halt finden können und nicht zuletzt suchen sie auch eine Kirche. Halt von Gott, von Jesus Christus. Suchen Geschwister im Glauben. Die Frage ist, finden Sie das auch bei uns, was Sie wollen? Zu unserem Predigttext heute Morgen. Ich werde diesen Text nicht vorsingen, wie die Gruppe in Dortmund gemacht hat. Ich werde das auch nicht nachspielen. Aber ich möchte gern mit euch zusammen darüber nachdenken, wie wir in unserer Situation doch diesem Wort gerecht werden können. Und unsere Geschichte in Lukas 17 zieht Jesus Christus durch die Grenzgebiete zwischen Samarien und Galiläa. Wir können schon den Text an der Wand. Ja, richtig. Jesus geht von Dorf zu Dorf und auf einmal wird er begrüßt. Nein, nicht mit Fahnen, nicht mit Jubelgeschrei, sondern von Menschen, die in großer Not sind. Das sind Aussätzige, die nicht dürfen mit anderen Menschen zusammenleben. Aussatz galt damals als ansteckend und unrein und sie waren nach dem jüdischen Gesetz verpflichtet, Abstand zu halten. Und wenn sie dem Menschen begegneten, dann unrein schreien. Diese 10 Männer warteten ganz bewusst auf Jesus Christus. Ich wundere mich über die Art der Kommunikation bei uns Menschen. Heutzutage kann man mit WhatsApp, mit Telefon, mit Handy, was wir alles haben, innerhalb von Sekunden Nachrichten verbreiten. Damals gab es nicht. Nur die Nachrichten gingen trotzdem weiter. Vor Jesus Christus. Und er wird erwartet. als Jesus kommt, wird er von weit schon gesehen und erkannt. Und auf diesen Mann setzen sie jetzt in ihrer Situation alles auf eine Karte. Und sie rufen ihn an bei seinem Namen und bei seinem Titel. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Bild Nummer 1. Nee, das nächste Bild. Ja. Menschen versuchten sich das so vorzustellen, so ungefähr könnte es sein. Unser Gott ist nicht einer, der Ohren zuschließt. Und gerade wenn man ihn persönlich anspricht, reagiert Jesus Christus in diesem Fall auch. Etwas anders, als man denkt oder erwartet, aber er sagt ganz so, als ob es nebenbei vor sich hingeht, wie ein Arzt, der wegschaut und ein Rezept ausschreibt, sagt er, geht hin, zeigt euch den Priestern. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie oft sie schon zum Priester gelaufen sind, weiß ich nicht. Wie weit er wohnt, weiß ich auch nicht. Ob sich der Weg überhaupt lohnt, weiß ich auch nicht. Aber diese Männer, die tun's. Die gehen einfach los. Und es scheint, als ob da diese Stunde des Gehens etwas länger sind als nur 5 Minuten. Sie gehen, lesen wir, und sie werden rein. Mit anderen Worten, wenn diese Aussätzigen dem Wort Jesu Glauben schenken und das machen würden, was er gesagt hat, würden ihnen auch Heilung zuteil. Denn laut dem jüdischen Gesetz war es die Aufgabe des Priesters, sich von der Gesundheit und Heilung des Kranken zu überzeugen und sie dann reinzusprechen. Er musste nicht einen Krankenaktenvermerk schreiben, aber er musste sie öffentlich wieder in die Gesellschaft einführen. Das war seine Aufgabe. Und nur dieser Weg war legitim. Und nun geschieht's. Alle 10 Aussätzige werden geheilt. Und ich kann mir vorstellen, dass dort in die Hände geklatscht, in die Füße geklopft, gehupft, gesprungen wurde. Alles recht und billig. Das gehört sich so. Aber wie geht's weiter? Und an diesen Reaktionen merken wir jetzt, wie weit das Wirken Gottes zu uns kommt. Und darüber möchte ich heute Morgen etwas mehr reden. Bis auf eine Sache hatten diese Männer alles gemeinsam. Alle Aussätzigen hatten Jesu geglaubt und haben sich ihm anvertraut. Wenn man zu Arzt geht, sagt man sowieso nicht, du Holzkopf, kannst ja sowieso nichts. Nein, das sagt man nicht. Sonst würde man nicht dahin gehen. Man sagt, Jesu, lieber Meister, erbarme dich meiner. Und damit vertraut man sich an. Haben sie gemacht. Sie hatten ihn ganz bewusst um Heilung gebeten. Und sie haben auch ganz bewusst bekommen, was sie baten. Nämlich Heilung an ihrem eigenen Leibe. Alle 10 waren darüber glücklich. Nur einer kam zurück, um ihm zu danken. Und im Gespräch mit seinen Jüngern greift Jesus Christus diese Situation mit den Aussätzigen auf und stellt traurig eine Frage. Hatte ich nicht 10 Männer geheilt? Wo waren die anderen 9? Weshalb kam als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Hatte sich denn hier keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott zu geben? Und wir müssen feststellen, diese 9 Männer, diesmal waren das Juden, Männer aus dem Volk Gottes, reagierten wie wir heute. Hauptsache gesund. Nur Jesus Christus sieht das anders. Ein Punkt zurück. Die 9 Juden waren geheilt, aber die hatten die Hauptsache vergessen. Oder sie ist bei ihnen überhaupt nicht angekommen. Die ist bei ihnen überhaupt nicht angekommen, diese Hauptsache. Viele Dinge können wir lernen. Und wenn ich denke, gerade junge Eltern, die Kinder haben, die sagen immer wieder, was sagt man? Oder sag Danke. Man lernt das ihnen an. Und die üben auch fleißig. Sollen sie wenigstens. Und dann versuchen sie das ganze Leben auch so machen. Oder man sagt, man muss freundlich schauen und grinsen. Das heißt noch lange nicht, dass man fröhlich dabei ist. Wenn man Danke sagen, ist das notwendige Übel, weil die Mama ganz genau hinschaut. Aber es heißt noch lange nicht, dass das Herz dabei ist. Deswegen sagt ein griechisches Sprichwort, was du Gutes tust, schreibe in den Sand. Was andere dir Gutes tun, das meißle in den Marmor, damit es lange hält und alle sehen. Nur unsere menschliche Natur dreht das um. Mit eigenen Taten, die wir gemacht haben, können wir auch nach 30 Jahren uns prahlen sagen, und damals habe ich das und das gemacht. Aber was andere an uns tun, ziehen wir den Kopf ein und sagen nichts. Dankbarkeit ist ja solch eine Sache. Man muss sie merken. So wie die 2 Reiter, die nachts durch eine Schlucht reiten. Und einer sagt, du, bin ich dankbar. Bei der Dunkelheit, bei der Tiefe, ist mein Pferd gestolpert. Ich bin fast mit dem Pferd in eine Schlucht runtergefallen. Und der andere sagt, ja, ja, bin ich dankbar. Mein Pferd hat nicht mal gestolpert. Es hängt davon ab, sehe ich das? Merke ich das? Kommt es bei mir an oder kommt es nicht an? In großer Gefahr schätzen wir Gottes Schutz. Aber seien wir doch ehrlich, merken wir im täglichen Leben, wie er uns durchträgt? Sagen wir dazu Dank? Bewegt es unser Herz? Nein. Oft nehmen wir alle Dinge viel zu selbstständig. Oder selbstverständlich, es läuft an uns vorbei, als ob das alles so sein müsste. Bei diesen 9 Männern, Juden, war es nicht viel anders. Könnte sein, dass sie gesagt haben, er hat ja gesagt, ich muss erst mal dahin gehen. Also taten sie das auch. Vorher zurückgehen kam, wäre das eine Übertretung gewesen. Aber als sie da waren, gingen sie auch nicht wieder zurück, sondern die Mama wartete, die Frau wartete, die Kinder warteten, Freunde warteten, Geschäftspartner warteten und die viele Arbeit, das noch gemacht werden muss. Alles wartet. so dass man aus dem lauter Stress nicht mehr weiß, was man als Erster anpacken soll. Und soll euch was sagen? Bei uns in der Familie geht es auch nicht viel anders. Man gewöhnt sich so sehr von klein auf, man hat alles, was man will, oder man lebt davon, dass man immer haben will und haben will, und wehe man das nicht kriegt, hat man das Gefühl, man kommt zu kurz. Und diese Art, zu kurz gekommen zu sein, trägt sich auch auf unsere Beziehung zu Gott. Dass man was bekommt und kommt nicht mal auf die Idee, Danke zu sagen. Aber gut, auch wenn man Danke sagt, heißt das noch lange nicht, dass es bei uns angekommen ist. Nee, Bild Nummer 2. Ja, nee, nochmal zurück. Das war schon zu viel. Also, wo Sie nochmal zurück ein? So, die 9 Männer waren geheilt, aber bei ihnen ist das Wichtigste nicht angekommen. An einem bestimmten, wichtigen Lebenspunkt haben sie die Allmacht Gottes, die Liebe Jesu Christi, die Aufmerksamkeit Gottes voll bei sich gehabt. Aber sie haben es versäumt, den Herrn als Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Ihnen hat es genügt, dass die Haut sauber war. Aber unter die Haut, ins Herz, ging diese Begegnung nicht. Viele Menschen, auch heute noch, können zu Gott schreien. Die können ihm auch Versprechungen geben, wenn sie ergriffen werden. Aber wenn die Gebetserhörung eintrifft, was dann? Was dann? Diese 9 Männer sind der beste Beweis dafür, dass man Gott erleben und trotzdem ohne ihn leben kann. Und mit dieser Problematik leben wir tagtäglich. Wir selber, Menschen um uns herum. Und man kann schlecht andere verurteilen, wenn man selbst betroffen ist. Und Martin Luther hat in seiner unerschrockenen Art gesagt, ein Mensch, der eine einzige Wohltat Gottes ohne Danksagung genießt, der ist gleich einem, der Gott bestohlen hat. Zurück, da haben wir das nochmal schwarz auf weiß. Also Undank ist Diebstahl. Man beklaut Gott und sich selbst. Und Dankbarkeit, Freude und dass Gottes Wirken bei mir angekommen ist, das kann man auf vielfältige Weise, Art und Weise sagen. Beim Singen, beim Spielen. Danke, Herr. Egal wie, aber es kommt raus, was innerlich bewegt. Und wenn man was erlebt hat, das geht unter die Haut. Das verändert unser gesamtes Wahrnehmungsfeld um uns herum. Psalm 50, Vers 5 sagt nicht umsonst: Rufe mich an in der Not. Alle 10 haben das gemacht. So will ich dich erretten. Das tat Jesus Christus. Nur damit ist das Bibelwort nicht zu Ende. Wie geht's weiter? Dankeschön. Richtig. Du sollst mich preisen. Jetzt bist du in der Pflicht zu sagen, dass es bei dir angekommen ist. Schauen wir mal jetzt den Samariter an, und das ist der zweite Punkt in unserer Predigt. Dieser Samariter, eigentlich ein Fremdling, war viel menschlicher als andere. Er war geheilt und hat die Sache von vornherein richtig erfasst. Er geht, muss sich ja zeigen, aber als er merkt, dass er heil geworden ist, er sagt, oppala, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Jetzt kommt nicht der Priester, jetzt kommt erst Gott. Und er dreht um. Dazu muss man Mut haben. Da muss ich schon sagen, quer durch alle, die gehen alle zehn. Und andere sagen, wieso? Das darfst du nicht. Du musst erst mal dahin. Er gehorcht der Stimme seines Herzens. Und er sagt, jetzt kommt mein Herr dran. Und dann alle anderen. Und interessanterweise, was tut er? Er kommt, preist den Allmächtigen mit lauter Stimme. Ich weiß nicht, ob er auswendig gelernte Gebete oder Bibelverse zitiert oder er frei sprechen kann. Schauen wir mal das Bild. Dieses Lächeln spricht Bände. Genauso wie bei uns in der Gemeinde, wenn schwarze Afrikaner nach vorne kommen. Die haben ganz andere Augen. Aber das Vertrauen, was sie einem entgegenbringen und strahlen, das spricht Bände. So auch hier. Der hat eine Begegnung, die sein gesamtes Umfeld verändert hat. Ihn selber und alles, was bei ihm drumherum ist. Jetzt kommt nicht der Priester an erste Stelle und kommen nicht die Freunde als erste Stelle. Hier kommt erstmal sein Herr. Wer dankt also Gott? Derjenige, der es wahrnimmt, dass er aus Gnade Gottes lebt, er das akzeptiert und der er das annimmt und Gott gegenüber auch zeigt, dass es bei ihm angekommen ist. Und ich bin sicher, wenn wir von diesem Mann lernen wollen, dann sieht es bei uns zu Hause und bei uns innerlich auch anders aus. Sogar unsere Gottesdienste würden anders aussehen. Denn das verändert Menschen, wenn es tief in den Herzen gekommen. Und wir müssen aber auch sehr deutlich sagen, der Herr verdient es. Er hat das Recht, als Erster auch den Dank von uns zu bekriegen. Und er hat auch das Recht, dass er an erste Stelle gesetzt werden. Gut, soweit diese Samariter. Aber jetzt zu uns. Danken kommt vom Denken. Wie kann ich dankbar sein, dankbar leben? Und wie kann ich das auch Gott und Menschen zeigen? Erstmal beginnt es hier. Habt ihr die zwei Reiter an dem Pferd noch euch gemerkt? Einer ist froh, dass er fast runtergefallen ist. Und der andere gesagt hat, du, bin ich dankbar, dass mein Pferd überhaupt nicht gestolpert ist. Es kommt darauf an, wie intensiv ich mitdenke, mitgehe mit dem Handeln Gottes. Habe ich überhaupt diese Fähigkeit? Ist sie mir verliehen? Kann ich damit umgehen? Aber kommen wir jetzt mal zurück zu unserer Geschichte. Was mag wohl diese Samariter von Jesus Christus erwartet haben? Wer heute durch Israel fährt, merkt, da sind große Zäune zwischen Israel und Palästinenser. Zäune, Mauer, elektrisch gesichert und schwer bewacht. Gut, früher gab es sie nicht, aber diese innere Mauer war im Kopf zwischen Deutschland und Westdeutschland, Ostdeutschland waren auch Mauer. Aber schlimmer als diese Mauer sind die Mauer, die bei uns im Kopf sind, gegenüber anderen Menschen. Die Samariter wusste genau über diese Problematik. Jesus Christus allerdings auch. Schon als er mit der Samariterin gesprochen hat und sagte, gib mir Wasser, hat sie gesagt, spinnst du wohl? Weißt du nicht, dass die Juden mit Samaritern nicht sprechen? Weißt du nicht, dass dort große Mauer ist? Natürlich weiß er das. Nur er akzeptiert diese Mauer nicht. Er nimmt jeden Menschen so, wie er ist, ohne Wenn und Aber. Und er geht auf ihn zu und wünscht ihm den Frieden Gottes. Eigentlich hatte dieser Samariter nicht viel zu erwarten und trotzdem steht er dabei, denn Krankheit und Tod macht auch keinen Unterschied. Vielleicht haben der andere so geschrien, Herr, erbarme dich meiner, und der ganz schüchtern nur den Finger gehoben. Egal, der Herr hat's gesehen, er hat's auch gemerkt und er reagiert darauf, genauso wie auch bei den anderen. Und er erwartet natürlich, dass man ihm gegenüber genauso zugeht, wie er es auch tut. Und dieser Mann, als er merkt, dass er gesund wird, kehrt um und kommt zurück, lobt Gott und preist für seine Errettung und sagt damit dem Herrn etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Er sagt, Herr, hier bin ich. Verfüge du selbst über mich. Ich war ja sowieso Todeskandidat. Von keinem zu gebrauchen und abgeschrieben. Und wenn ich lebe, dann soll mein Leben eigentlich dir gehören. Hier bin ich. Und damit hat er sehr deutlich gesagt und gezeigt. Natürlich weiß Jesus Christus sehr deutlich, was es um die öffentliche Meinung dabei ist. Viele würden sagen, psst, du darfst das nicht. Du störst gerade. Aber der Herr würdigt das. Und er freut sich darüber. Und seine Reaktion diesem Mann gegenüber ist wie viel zu uns allen. Er sagt nicht, jetzt musst du das und das und das dafür bezahlen oder jetzt musst du das und das abbüßen oder so viel Dankbarkeit zeigen. Nein, er sagt ganz einfach, steh auf. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Jetzt geh und mach das, was du machen sollst. Geh zum Priester, geh zu deiner Familie, geh zu deinen Freunden, geh zur Kirche. Tu das, was du machen musst, aber geh mit Frieden. Ohne Bedingung, keine Ansprüche. So edel ist eigentlich nur unser Gott. Und diese Zusicherung, dein Glaube hat dich gerettet, ist das, was viele Menschen erfahren dürfen. Gut, Glaube hin, Glaube her, wie funktioniert das und mit welchem Inhalt fühlen wir diesen Glauben? Bei uns in der Gemeinde war mal eine Not. Kam ein Bruder und sagte, ich möchte, dass man über mich betet nach Jakobus 5 mit Gebet, Händeauflegung und Salbung. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir beten. Gut, wir fasteten, wir beteten, wir kamen zusammen. Bruder mit seiner Frau, wir drei Ältesten mussten dran. Keiner von uns hat Erfahrung, wie man das macht, aber wir haben uns zusammengesetzt und haben zusammengestellt. Was geschieht jetzt, wenn wir beten? Gott antwortet. Gott antwortet. Und wenn er sagt, dann geschieht es. Die ganze Welt steht davon, dass es vom Gottes Wort gehält. Und das funktioniert auch. Drei Dinge können jetzt passieren. Der Herr kann sagen, ja zu unserem Gebet, werde sofort gesund. Oder er sagt, nein. Ich habe andere Pläne mit dir. Oder er sagt, warte. Ich will sehen, ob du dein Glaube noch in einem halben Jahr so stark ist und du noch immer mir vertrauen kannst. Und als ich den Bruder gefragt habe, sag mal, bist du mit allen drei Möglichkeiten einverstanden? Er sagte ja. Und ich musste zu mir selber sagen, wenn er nicht einverstanden ist, dann bräuchte man eigentlich auch nicht beten, weil der Herr wird sich nie in seine Pläne reinreden lassen. Man muss ihm die erste Priorität auch lassen, wenn man ihn darum bittet. Denn er hat andere Pläne mit uns, aber trotzdem gute. Im Fall von unserem Bruder, nachdem wir gebetet haben, war es Punkt Vierteljahr, hatte noch mit Schmerzen gelebt und dann war es weg. Und er hat es gemerkt. Und er hat gesagt, preist den Herrn, wir freuen uns darüber, dass er das so gemacht hat. Wir haben ihn darum gebeten und er hat geantwortet. Beim Fremdling hier, er reagiert wesentlich menschlicher als die, die da meinen, die Offenbarung Gottes besser gewusst zu haben. Er setzt von vornherein richtige Prioritäten und er reagiert auch. Und dieser geheilte Samariter bedankt sich. Von einer Seite ist das auch kein Wunder. Denn durch Gottes Eingreifen, indem er Menschen von ihrer Krankheit befreit, gehört dieser Mensch nicht mehr zu seinen Feinden, sondern zu den Freunden. Und nichts verbindet Menschen mehr zueinander als die gleiche Erfahrung. Durch die Gnade Gottes von einer Plage befreit zu werden. Nichts verbindet mehr. Und da müssen wir immer wieder feststellen, dass verschiedene Kulturen, Sprachen trotzdem zusammen können, weil sie eine Sprache haben, nämlich ihre Sprache der Hinwendung zu Jesus Christus. Vergessen wir eins nicht. Die 10 Aussätzigen scheinen am Schluss alle gesund und glücklich zu sein. Aber 9 von ihnen hatte die Frage aller Fragen, die Frage nach ihrer innerlichen Rettung, nicht wichtig genug gewesen. Die hatten es nicht kapiert, dass der größte Wohlstand, die beste Gesundheit, der Überfluss, nicht der Überfluss nach innerer Rettung ist. Die haben es nicht kapiert, dass sie an der Gnade Gottes angewiesen sind. Die haben sich mit einem Tröpfchen begnügt. Und die Frage Jesu lautet auch heute Morgen an uns allen: Wo sind die 9? Sie sind zwar mit heiler Haut davon gekommen, und trotzdem haben sie alles verloren, weil sie am wichtigsten Teil ihres Lebens vorbeigegangen, trotz Gesundheit, Familienglück, blühende Firma, manche guten Taten. Aber diese persönliche Hinwendung zum Herrn, um darin zu bleiben, das haben sie versäumt. Ich möchte mit einem Beispiel schließen und dann wollen wir noch zusammen beten. Ein Mann hat sein Leben lang gearbeitet, geschuftet, Häuschen gebaut, schönen Garten dran, und als er alt geworden ist, konnte er das nicht mehr. Und das wurde ihm alles viel zu schwer. Dann sagte er: Ich verkauf's. Wie viele hier in Coswell das auch schon machen. Hat er den Makler geholt und sagt: Bitte setzen Sie Annonce auf, verkauf uns. So soll der Preis aussehen. Und auf einmal liest er eine Zeitung, was für ein wunderbares Haus mit einem blühenden Grundstück zu verkaufen wäre, und schaut die Telefonnummer und das ist seine. Dann sagt er: Nee, mein Leben lang habe ich das gewünscht und jetzt habe ich es. Und jetzt verkaufe ich es nicht mehr. Schluss, Punkt. Jetzt sieht's anders aus. Wenn wir was gewünscht haben vom Herrn und das erreicht haben, dann halten wir das auch fest. Schmeißen wir das nicht als unbrauchbar weg. Der Herr segne uns dabei. Amen.